Und unser heutiges Thema, das heißt, ein neuer Start durch Überführung und Ermutigung. Und wir wissen, noch bevor Israel und Juda in die Gefangenschaft kamen, das heißt, das ist jetzt hier nicht mit dem Zusammenhang im Buche Esra, aber noch bevor Israel und Juda in die Gefangenschaft kamen, da gab es von den Feinden schon große Bedrängnis. Auch bei den Erweckungskönigen damals. Und damals kam der Geist Gottes auf einen bestimmten Jehaziel, der dem König Josaphat damals prophezeite, weil Josaphat war wirklich unter großer Bedrängnis vor dem Feind und das ganze Volk. Und Jehaziel prophezeite damals, dass sie sich nicht vor dem Feind fürchten bräuchten, denn der Herr würde mit ihnen sein und ihnen zum Sieg verhelfen. Und genau das war eine wunderbare Botschaft, die sich damals bewahrheitete bei dem Erweckungskönig Josaphat. Genauso wie es auch in 2. Chroniker 20, Vers 20 festgehalten ist. Und Josaphat dann wiederum das Volk ermutigte, bevor sie in den Krieg gezogen sind, und sagte: Vertrauet auf den Herrn. Vertrauet auf den Herrn, euren Gott, so könnet ihr getrost sein und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. In meiner Übersetzung heißt es sogar Glück haben. Vertraut auf den Herrn, sagt Josaphat, auf euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Wie wichtig es ist doch immer, auf Gottes Wort und auf seine Propheten zu vertrauen oder auf das prophetische Wort. Nur darin liegt das wahre Gelingen. Und genau dahin kommen wir auch heute bei Esra. Aber zunächst die Frage: Vertraust du beständig auf Gott? Bindest du dich an den Herrn Jesus und an sein ewiges Wort? Sind wir darin wirklich verbunden, verwurzelt? Zieht es uns immer wieder dahin? Er selbst sagt ja: Getrennt von mir, da könnt ihr nichts tun, Johannes 15, Vers 5. Und im Buch Esra, da hatten wir bereits gesehen, dass eben auch der Widersacher nicht schläft. Das ist eine ganz tragische Sache, die uns hier begegnet ist. Wenn das Wort Gottes vorangeht, dann taucht auf einmal der Widersacher auf. Ich möchte uns zuerst einen kleinen Rückblick geben, und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ein Rückblick. Denn wir hatten bereits in den letzten Predigten gesehen, wie die Widersacher die Juden entmutigt hatten. Es war vorhin auch ein schönes Zeugnis auch von Wilfried. Der Widersacher ist ständig im Werk, auch im Gemeindebau. Wie der Widersacher das Volk einschüchterte. Wie sie mehr und mehr dann auch die Hände am Werk des Herrn sinken ließen. Die Hände, sie wurden schlaff. Ach, wir haben einmal keine Kraft mehr. Wenn wir das sehen, was da für eine Masse gegen uns hier schimpft und gegen uns antreten will, da haben wir gar keine Kraft mehr. Da werden wir kraftlos. Und dann kam noch ein Anklagebrief gegen die Juden, gegen den damaligen persischen König Ahasverus. Er kam auch bei Ahasverus an. Ahasverus wurde auch Xerxes genannt, wenn ihr das mal in eurer Schrift, in der Bibel lest. Xerxes war das, auch der Ahasverus, den wir dann im Buch Esther wiederfinden, wie ich es letzte Mal schon sagte. Aber später kam dann der König Artasasta, der wurde Artaxerxes genannt, schöne Namen. Der war nur ganz kurz an der Regierung, er regierte nur wenige Monate im Jahr 522 vor Christus. Und so wurde von den Widersachern Judas auch an ihn ein Anklagebrief geschickt. Ja, Artasasta, überlege mal, wer die Juden sind und was sie hier vorhaben, wenn sie hier die Stadt Jerusalem wieder aufrichten wollen und den Tempel. Und Artasasta, der prüfte damals den Sachverhalt, weil er wusste dann nicht mehr viel vom Volk Israel. Das war schon reiche Vergangenheit, da war schon eine Generation vorbeigegangen. Und er kannte auch in den verfassten Schriften, die es damals gab, dass in dieser Stadt Jerusalem früher große Könige waren. Und dass Jerusalem für die umliegenden Völker und natürlich ganz Israel eine große Bedrohung dargestellt hatte. Da hatten große Könige geherrscht, vor allen Dingen, wenn wir da an König David und Salomo denken, aber auch später in den zwei Königreichen, die da waren, Süd- und Nordreich, da gab es große Könige, die auch große Siege eingefahren haben. Und das ist natürlich für das persische Reich dann eine große Gefahr. wenn man jetzt wieder dazu beiträgt, dass Jerusalem und auch der Tempel wieder aufgebaut wird. So schrieb König Artasasta an die Widersacher, die im Land, also dort in Israel waren, zurück. Esra 4, Vers 21 und 22. So gebet nun Befehl, dass man diesen Männern, also den Juden, wehre, damit diese Stadt nicht gebaut werde, bis von mir Befehl gegeben wird. Vers 22, und seid hiermit gewarnt, dass ihr in dieser Sache keine Nachlässigkeit begeht. Also passt ja auf, dass die keinen Stein mehr draufsetzen. Denn warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil der Könige? Und wisst ihr, so hat es der Widersacher tatsächlich geschafft, die ganze Arbeit stillzulegen. Den Tempelbau und auch den Aufbau der Stadt, also auch die Stadtanlage, zum Stillstand zu bringen. Doch wir erinnern uns, es war eigentlich von Anfang an Gottes Werk und seine Zusage, dass der Tempel und die Stadt wieder aufgerichtet werden soll. Es war Gottes Plan. Das war nicht die Idee der Juden. Das war Gottes Plan und seine Prophetie, dass das nach 70 Jahren wieder geschehen soll. Und so konnten wir bereits in der letzten Predigt Gottes absolute Treue bestaunen. Und dass sein Werk, also Gottes Werk, letztendlich auf Dauer niemand hindern kann. Das kann niemand hindern. Und wisst ihr, ganz genau diese Treue und auch seine Zusagen, die dürfen wir auch innerhalb der Gemeinde, im Gemeindebau, ob das hier in München West oder Nordwest ist, das dürfen wir in Anspruch nehmen. Aber diese Treue und diese Zusagen, die darfst du auch ganz persönlich für dich in Anspruch nehmen. Und wir dürfen auch seine Treue erleben. Ich hoffe, es erlebt jeder, immer wieder von Neuem. Ja, wir wissen, der Widersacher, der kann ganz, ganz schlimme Dinge anrichten. Und es ist auch mir schon passiert, wie sehr er auch mich schon eingeschüchtert hat in manchen Situationen. Das kann er bei dir tun, aber auch bei mir persönlich, aber auch innerhalb von Gemeinden. Auch bei uns hier in der Gemeinde hat er schon viel Einschüchterung gebracht. Doch vergessen wir nicht an der Stelle, was der Herr Jesus in Bezug auf seine Gemeinde gesagt hat. Natürlich sagt er das für seinen universellen Leib, aber wir dürfen das auch als örtliche Gemeinde in Anspruch nehmen. Was hat der Herr Jesus gesagt? Wer will seine Gemeinde bauen? Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Jesus selbst. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 8. Das ist eine Zusage. Und genau auf solche Zusagen dürfen wir uns setzen. Da dürfen wir unser ganzes Vertrauen reinhängen. Und wir wissen, dass der Teufel der Gemeinde schon unendlich viel Schaden zugerichtet hat. Wir wissen auch, dass nicht alle örtlichen Gemeinden immer überlebt haben. Aber wir dürfen uns wirklich an dieser Zusage festhalten, weil seine universelle Gemeinde, die wird nie von den Pforten der Hölle überwältigt werden. Niemals. Nein, denn die Gemeinde ist und bleibt das Eigentum Jesu Christi. Er ist der Herr der Gemeinde. Und für uns gilt heute dasselbe, was der Herr auch von Israel sagt. In Zacharia 2, Vers 12 sagt der Herr, denn wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Das gilt auch für uns als Gemeinde. Beziehungsweise wir dürfen heute diese Verheißungen Israels in Anspruch nehmen. Es gilt aber auch jetzt schon wieder für Israel und ganz besonders, wenn Israel wieder eingesetzt ist. Schließlich ist die Gemeinde der Leib Jesu Christi auf Erden. Es ist die Braut Jesu Christi, wie ich schon im Abendmahl sagte. Und die Gemeinde, sie ist die Braut und der Herr Jesus ist der Bräutigam. Und der Herr Jesus hat für die Gemeinde, das haben wir uns jetzt wieder im Abendmahl vor Augen gehalten, einen unendlich teuren Preis bezahlt. Und der Preis ist sein eigenes Leben, sein kostbares Blut, sein sündloses Blut. Und wenn dir und mir oder auch der Gemeinde äußerlich viel geschehen kann, so werden wir dennoch, und ich sage es nochmals, dennoch das Eigentum Gottes bleiben. Wir werden das Eigentum des Herrn Jesus immer bleiben, egal was der Feind uns tun möchte oder tun kann. Und es gilt diese Zusage aus Johannes 10, Vers 29, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Seien wir uns darüber gewiss. Und wenn es nach außen hin oft noch so schlecht aussehen mag, niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Und genauso ist es auch mit Israel. Israel wird immer Gottes Volk und Erbe bleiben, wenn es auch derzeit beiseite gesetzt ist. Aber es ist ein Wunder, wie dieses Land wieder emporkommt. Es ist und bleibt Gottes Volk und Erbe. Und wenn der Widersacher viel Schaden angerichtet hat, so hat Gott doch Wege und Mittel, um sein Volk immer wieder neuen Zuspruch zu geben, immer wieder aufzurichten und vielleicht auch wieder neue Erweckung zu schenken, um sein Werk zustande zu bringen. Oh, das ist wunderbar. Und genau diese Ermutigung, die sehen wir jetzt hier in Esra Kapitel 5. Gott, der Herr, der erweckt hier auf einmal zwei Männer, zwei Propheten, die hier auf einmal auftreten. Von denen hören wir vorher nichts. Auf einmal treten die hier jetzt im Volk auf. Sie werden von dem Geist des Herrn erfüllt. Um was zu tun? Um seinem Volk Zuspruch, Ermutigung, aber auch Ermahnung zu geben. Um sein Werk zustande zu bringen. Und das sehen wir hier gleich in Esra Kapitel 5, Vers 1. Hier lesen wir von Haggai. Haggai war einer von den beiden. Haggai aber der Prophet. Und dann wird gleich der andere genannt, das ist Zacharia, der Sohn Iddos. Und dann wird davon genannt, die Propheten. Haggai und Zacharia. Sie weissagten den Juden, die in Juda und zu Jerusalem waren. Im Namen Gottes, des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Was weissagten sie ihnen, beziehungsweise was prophezeiten sie dem Volk? Was damals der Prophet Haggai sagte, das können wir wortwörtlich in so wunderbarer Weise wiederum im Buch Haggai nachlesen. Und da bringen wir auch Esra und das Buch Haggai ganz nah ineinander. Haggai, der hatte eine sehr, sehr aufrüttelnde Botschaft. Denn es hatte dem Herrn letztendlich nicht gefallen, dass das Volk jetzt tatsächlich die Hände sinken ließ. Einfach nur die Instruktionen des persischen Königs so gefallen tat und letztendlich vor dem Widersacher kapitulierte. Nein, sie hätten doch eigentlich wissen müssen, unser Auftrag, der besteht im Herrn und letztendlich nicht im persischen König, obwohl Kores zuerst auch von Gott diese Sichtweise bekommen hatte. Aber die anderen beiden Könige, die hatten gar nicht mehr diese Sichtweise. Und da muss man eben auch sehen, was uns das Neue Testament sagt, man muss eben Gott letztendlich mehr gehorchen wie den Menschen. Und wenn es auch Könige sind, wenn es gegen Gottes Ratschluss geht. Denn sie hätten eigentlich wissen müssen, dass es Gott der Herr war, der sie nach Jerusalem gesendet hatte, um den Tempel aufzubauen. Anfänglich, wir haben davon gelesen, was für eine Freude das war, als sie dann den Grund des Tempels gelegt hatten und was da für ein Jubel war, aber auch für ein Weinen, was für eine Trauer auch gleichzeitig da war über die Vergangenheit. Und es war so eine Aufbruchstimmung da, wie man sie sich nur wünschen kann. Sie standen da wie ein Mann vor dem Herrn. Und dann kamen sie ins Straucheln. Das ist genauso wie wenn wir uns sicher sind, dass uns der Herr eine Aufgabe gegeben hat, die wir tun sollen, vielleicht persönlich oder auch als Gemeinde insgesamt. Und jetzt kommen irgendwelche Widerstände auf uns zu und wir haben gar nicht damit gerechnet. Vielleicht vermiest dir sogar jemand die Aufgabe und diese Arbeit macht sie einfach schlecht. Ja, das ist doch nichts wert, was du da tust und was soll das? Warum strengst du dich da so an und vermiest dir das regelrecht? Und was tust du dann? Dann sagst du womöglich, wenn die Sache auch noch nicht gut läuft, das ist vielleicht doch eine schlechte Arbeit. Und vielleicht will es Gott womöglich gar nicht, dass ich das tue. Ah, dann lasse ich es eben. Kümmere ich mich um meine eigenen Angelegenheiten, ist wahrscheinlich besser. Da muss man natürlich dann schon gründlich hinterfragen, ob das der Wille Gottes ist, dass wir so schnell die Hände sinken lassen, wenn er dir eine Arbeit oder eine Aufgabe gibt, dass du dann sagst, wenn du mal ein bisschen angefangen hast, hör ich auf, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so läuft, wie es jetzt gerade läuft. Aber ich muss auch von mir persönlich sagen, ich bin auch schon oft schwach geworden. Auch unsere Gemeinde hat schon Dürrezeiten gehabt, viel dürrer als sie jetzt sind. Und da kann man schnell dahin kommen. Doch was sagt uns das Neue Testament, zum Beispiel 2. Petrus 1, Vers 10? Der Apostel Petrus sagt uns hier: Darum, meine Brüder, befleißigt euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Mach einen Knoten dran. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr niemals straucheln. Also wenn du immer rumüberlegst, ach, soll ich jetzt hier in der Gemeinde irgendwas tun, oder soll ich mich ganz zur Gemeinde stellen, oder wenn du mir eine Aufgabe ab in sich so läuft, dann kann es wahrscheinlich nicht Gottes Wille sein. Das will Gott nicht, so ein Herumtun, so ein komisch Rumzweifeln und so ein Herumstraucheln. Das gefällt Gott nicht. Gottes Wort sagt, mach es fest, mach einen Knoten dran, wenn dir Gott eine Aufgabe gegeben hat. Mach deine Erwählung und auch deine Berufung fest. Natürlich geht es hier auch zuerst um die Gotteskindschaft. Manche, die haben schon fest gesagt, ja, ich bin Kind Gottes. Und nachher haben sie wieder gesagt, ja, ich weiß doch nicht, bin mir doch nicht sicher. Wahrscheinlich hat es Gott doch nicht so ganz ernst mit mir gemeint. Ist das Gottes Absicht, zu sagen, ja, du bist Kind Gottes, und nachher, ach, das lasse ich wieder fallen? Ganz bestimmt nicht. Gott zeigt uns diese absoluten Sicherheiten in seinem Wort. Und wir sollen uns daran festhalten, mach deine Berufung und Erwählung fest in der Gotteskindschaft, aber auch in deinen Aufgaben und Diensten, die dir der Herr zeigt. Schlimm ist es, wenn man sich von jedem Wind wegblasen lässt, von jeder Anfechtung und von jedem Druck beiseite stellen lässt. So wie es eben der Widersacher immer wieder versucht. Wie es auch der Widersacher hier bei Israel geschafft hatte. Nun kommen wir jetzt wieder zu der Botschaft des Propheten Haggai. Was hatte Haggai dem Volk verkündigt? Das erste war jetzt der Rückblick, das zweite die Botschaft Gottes über den Propheten. Was war das für eine Botschaft, die der Prophet Haggai vermittelt hatte? Wir können sagen, insgesamt war es wirklich eine mutmachende Botschaft, aber auch eine sehr, sehr aufrüttelnde Botschaft. Denn was hatten die Juden getan, als die Sache mit dem Tempel unter den Tisch gefallen ist? Ja, sie gingen in ihren eigenen Angelegenheiten nach. Sie haben gedacht, ja, wir haben ja auch in unseren Häusern viel zu tun und die müssen wir auch aufbauen. Und die sind inzwischen ganz, ganz toll hergerichtet worden und sie sind eben ihren eigenen Angelegenheiten nachgegangen. In Esra 5, Vers 1 und 2, da lesen wir: Haggai aber, der Prophet, und Zacharia, der Sohn Iddos, die Propheten, weissagten den Juden, die in Juda und Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich auf Zerubabel und der Sohn Sealtiels und Jeschua und der Sohn Jozadaks, und sie fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem zu bauen. Das ist das Endergebnis. Und mit ihnen die Propheten, die sie stärkten. Das Volk Gottes hatte letztendlich solch einen entsprechenden Zuspruch bekommen, dass der Tempelbau wieder weitergehen konnte. Die beiden Propheten waren sogar dann noch mit dabei und stärkten das Volk fortwährend, dass es weiterging. Doch zugleich lesen wir eben auch eine ernstliche Mahnung, die wir dann im Buch Haggai finden, wenn ihr mal zu den kleinen Propheten rüberblättern könnt. Da möchte ich mit uns ein paar Verse lesen. Das Buch Haggai. Da müssen wir ziemlich weit vorblättern. Ist weit hinter dem Psalmen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. Und dann kommen wir zu den kleinen Propheten. Das heißt, ich möchte uns eigentlich zuerst noch eine Stelle aus dem Epheserbrief lesen. Haltet einfach mal den Finger rein in Haggai und wir gehen noch zuerst zum Epheserbrief. Denn das wollte ich uns noch aufzeigen, dass wir, dass du und ich, dass wir auch heute am Bau des Hauses Gottes beteiligt sind. Bedenken wir hierbei, dass auch wir heutzutage beim Bau des Tempels des lebendigen Gottes beteiligt sind. Du und ich, wir dürfen uns auch heute als im Neuen Testament in der Zeit der Gemeinde für das Werk Gottes einsetzen. Schlagen wir mal Epheser Kapitel 2 auf und da möchte ich die Verse 19 bis 22 zunächst lesen. Sicher eine bekannte Stelle, wo eben uns das Wort Gottes sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr miterbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Also Gott möchte dich mit hineinnehmen in diese Miterbauung zu einem heiligen Tempel, ja, zu einer Behausung Gottes im Geist. Zu was soll der ganze Bau wachsen? Der Apostel Paulus sagt, zu einem heiligen Tempel im Herrn. Ja, und du und ich, wir sind auch heute eben beteiligt am Bau des Tempels, des lebendigen Gottes. Und liebe Freunde und Geschwister, hier geht es um einen unsichtbaren Bau. Verwechseln wir das bitte nicht. Es geht um keinen sichtbaren Bau. Es geht um eine Behausung Gottes im Geist, haben wir gelesen. Und wisst ihr, wir brauchen beständig auch diese Schau. Es geht Gott an erster Stelle um die inneren Werte, um die Behausung Gottes im Geist. Und da kann eine Gemeinde noch so schöne Räume haben. Die können noch so schön ausgebaut sein, die können noch so schön verziert sein. Die können noch so guten Eindruck erwecken. Da können auch die Gemeinderäume noch so schön gepflegt sein. Wenn aber die inneren Werte nicht stimmen, diese Behausung Gottes im Geist nicht sauber ist und rein ist und zusammengefügt wächst, wisst ihr, dann ist alles äußere wertlos. Kannst du alles in den Kuli kicken. Wir können uns unter einer Brücke treffen zum Gottesdienst, das ist gerade so gut. Da kann Gott genauso wirken, oder im Keller, irgendwo. Es kommt nicht darauf an, wo wir uns treffen. Es ist wichtig auf den inneren Wert, da legt Gott den Wert. Auf den inneren Zusammenhalt, auf die Reinheit der Gemeinde, auf die Heiligung. Wisst ihr, wenn Gott unter uns wohnen soll, dann müssen wir auch ihm den rechten Raum geben. Wenn Gott unter uns wohnen soll, dann müssen die Beziehungen auch untereinander rein sein. Sonst findet Gott keinen Raum in uns oder in unserer Gemeinde. Dann muss Jesus in unserer Mitte zu finden sein. Er muss der Zulauf von allen sein. Und von Jesus gehen alle Beziehungen aus, natürlich durch den Heiligen Geist. Das ganze innere Wesen muss auf ihn ausgerichtet sein. Ja, du und ich, wir können uns äußerlich zwar vielleicht manchmal gut darstellen, doch weißt du, Gott sieht zuerst da hinein. Er sieht zuerst dein Herz und er weiß ganz genau, wo du stehst oder wann du wo stehst, wann es da innerlich passt und wann es eben gar nicht passt. Unser inneres Wesen muss auf ihn ausgerichtet sein. Er sieht dein und mein Herz. Und vor ihm, da kann man sich nicht verstecken. Du kannst nach außen was rumschauspielen und dich gut darstellen. Oder sagen, oh, in der Gemeinde, da bin ich super brav und freundlich. Aber wie ist es, wenn du draußen bist? Oder schon, wenn du hier drin sitzt, magst du den, der neben dir sitzt? Oder magst du den, der in der Ecke sitzt und der andere hier? Das ist eine große Frage. Wenn das nicht passt, liebe Geschwister, dann funktioniert der ganze Bau Gottes nicht. Vor ihm kann sich niemand verstecken und genau davor müssen wir uns fürchten. Denn auch letztendlich ist dein und mein persönlicher Leib, da geht es ja los bei uns persönlich, bereits ein heiliger Tempel im Herrn. Es soll ein heiliger Tempel im Herrn sein. Dein Leib, dein inneres und äußeres Wesen soll mit Gott verbunden sein. Es soll Gott untertan sein. Ja, es soll von Gott erfüllt sein. So wichtig. Hast du schon mal dem Herrn Jesus wieder alles hingelegt, was im Argen war? Hoffentlich war das auch heute so vor dem Abendmahl. Aber hast du ihn auch mal gebetet, Herr, erfüll mich heute mit dir selbst. Ja, wir stampfen vielleicht manchmal so Dinge aus uns selbst raus, heute muss ich wieder was tun und der Herr will das und das. Aber hast du schon mal dafür gebetet, Herr? Lass mich auch heute deine Wunder schauen. Lass mich auf dich hören und auch bereit sein für das, was du mir zeigst. Und lass mich mit dir selbst erfüllt sein, ohne eigene Anstrengung. Nur einfach ihm Raum geben, ihm alles unters Kreuz legen, was wieder dich steht. Der Heilige Geist möchte mit seiner ganzen Fülle dein Herz erfüllen. Was heißt das? Das heißt, wir müssen beständig auf den Herrn ausgerichtet sein und auch auf seine Liebe ausgerichtet sein. Epheser 3, Vers 19 sagt zum Beispiel, erkenne die Liebe Christi. Suche quasi nach der Liebe Christi, ob sie täglich bei dir zu finden ist. Erkennet die Liebe Christi, die durch alle Erkenntnis übertrifft. Du kannst die ganze Bibel auswendig kennen. Hoffentlich wissen wir viel aus der Schrift und wissen auch viel, was drin steht. Aber wisst ihr, wenn diese lebendige Beziehung zum Herrn nicht ständig da ist, dann fehlt was. Das ersetzt auch nicht alles Wissen aus dem Wort. Und die Liebe Christi erkenne, die durch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet. Bis zur ganzen Fülle Gottes. Oh, da ist das Glas voll, wenn man ein Glas einschenken würde. Bis zum Vollmaß. Wenn ich aber die Liebe Christi erkennen will, dann muss ich in einer vertrauten Beziehung mit ihm leben. Ich muss mich ihm unterordnen. Und dann will ich auf ihn und auf sein Wort hören. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das ist eine ganz vertraute Beziehung. Und natürlich will ich dann auch aus Liebe zu ihm auch seine Gebote halten. Es macht Freude. Frage, warst du schon mal ganz mit Christus erfüllt? Kann das jemand sagen? Warst du schon mal so richtig mit Christus erfüllt? Du hast gesagt, dass, ja, jetzt ist es wirklich wunderbar, es ist fast schon wie im Himmel. Das wollte ich an dich fragen. Wie war es dann für dich, wenn du das sagen konntest? Ich habe gerade gesagt, vielleicht war es dann, wie, als ob du dich schon im Himmel gefühlt hättest. Sicherlich lässt sich dies schlecht beschreiben. Doch es ist einfach eine innere Gewissheit. Vielleicht ist sogar äußerlich große Schwachheit da, aber es ist eine innere Gewissheit und auch eine Freude, dass man eben im Willen Gottes ist. Das ist etwas Wunderbares, wenn ich weiß, ich bin im Willen Gottes. Und man erkennt auch eben, was der Herr Jesus für einen getan hat. Man wird immer dankbarer. Und man möchte auch immer wieder von Neuem erkennen, was tut er denn? Was tut er heute? Wie wunderbar. Und liebe Freunde und Geschwister, wohl gibt es für ein Kind Gottes hier auf Erden nichts Schöneres. Ich bin fest davon überzeugt, als von Christus erfüllt zu sein. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das war jetzt ein kleiner Ausschweifer von Israel und dem Tempel zu uns hier im Neuen Testament. Es ist eben wichtig für uns zu merken, du und ich, auch wir sind am Bau und am Wachstum des Tempels Gottes mitbeteiligt. Gott nimmt dich mit hinein. Und wisst ihr, überaus schlimm ist es, wenn der Bau des Tempels zum Stillstand kommt, wie damals in Israel. Es waren schließlich 10 Jahre. Von 530 bis 520 vor Christus ging gar nichts mehr. Das ist eine erschreckend lange Zeit. Es war die Zeit nach der Herrschaft des König Kores von Persien. Bis in das 2. Jahr des Königs Darius von Persien. Oh, Darius, der war wieder ein Segen für Israel. Doch kommen wir jetzt endlich zu Haggai. Haggai Kapitel 1. Wenn ihr wieder rüberblättern könnt. Haggai. Hier heißt es, Kapitel 1, Vers 1, im 2. Jahre des Königs Darius. Also Darius war schon 2 Jahre in der Königsherrschaft. Am 1. Tage des 6. Monats. Das heißt, der 1. Tag des 6. Monats entspricht nach unserer Jahresrechnung dem 29. August im Jahr 520 vor Christus. Jetzt haben wir es beieinander. So habe ich es bei den Auslegern gelesen. Weil die jüdische Zeitrechnung ist ja wieder anders wie unsere, oder Jahresrechnung ist anders wie unsere. Aber wisst ihr, vieles lässt sich einfach auf den Tag, ja fast auf die Stunde genau festlegen und nachvollziehen, was in der Schrift geschehen ist. was Gott gewirkt hat. Also 29. August im Jahr 520 vor Christus, da befinden wir uns. Und da heißt es, da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Sealtiels, den Statthalter von Juda, und an Joshua, den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester, also. Vers 2, so spricht der Herr der Heerscharen. Das Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai also. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun spricht der Herr der Heerscharen also, achtet auf eure Wege. Ihr säet viel und bringet wenig ein. Ihr esset und werdet doch nicht satt. Ihr trinket und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, achtet genau auf eure Wege. Geht auf den Berg und holet Holz und baut das Haus. Das wird mir gefallen und mir zur Ehre gereichen, spricht der Herr. Vers 9, ihr erwartet viel, aber es ward wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Heerscharen, um meines Hauses willen, das Wüste liegt, während jeder von euch seinem Hause zuläuft. Ich lese bis Vers 15. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag. Und ich habe die Dürre gerufen ins Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da horchten Zerubabel, der Sohn Sealtiels, und Joshua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und alles übrige Volk auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrage des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Sealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Joshuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, auch den Geist des ganzen übrigen Volkes, da sie kamen und ihre Arbeit am Hause des Herrn, der Heerscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen. Am 24. Tage des 6. Monats im 2. Jahre des Königs Darius. Langer Text, aber wir müssen einfach mal auch den Inhalt sehen. Was war damals das Problem? Die Juden sagten, die Zeit des Herrn ist noch nicht gekommen. Die Zeit ist noch nicht gekommen, dass das Haus des Herrn gebaut werden sollte. Und wie ich das anfänglich sagte, die Juden richteten sich direkt nach den Perserkönigen aus und nicht nach Gott. Und wisst ihr, wenn der Bau erst einmal eingestellt ist, wenn mal was zum Stillstand kommt, so ist es auch auf vielen Baustellen, auch wo wir unten im Untergeschoss aufgehört haben zu bauen, bis wir da mal wieder angefangen haben, da muss man schon 3 Anläufe nehmen, bis man sich wieder durchringt. Wenn ein Bau erst einmal zum Stillstand gekommen ist und sich man dann auf andere Dinge konzentriert oder in diesem Fall auf eigene Dinge und nicht auf das Werk des Herrn, dann ist es umso schwerer, wieder mit dem Bau des Tempels zu starten. Haggai sagt in Vers 4, oder hinterfragt es vielmehr, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während das Haus Gottes in Trümmern liegt. Das muss ich Ihnen aufzeigen. Es war eine Schande. Ist gar nicht gut, wenn man selber in tollen Häusern wohnt oder Wohnungen und die noch toll getäfelt sind und alles an Luxus sich reinmacht, aber das Werk des Herrn oder das Haus des Herrn einfach in Trümmern liegt. Haggai überführt seine Leute und legt ihnen vor, dass sie eine total verkehrte Haltung an den Tag gelegt hatten. Ja, sie richteten ihre eigenen Häuser und Wohnungen wunderbar her, doch das Haus des Herrn lassen sie einfach beiseite legen. Und warum? Letztendlich nur aus Einschüchterung und Unglauben. Indem sie sagten, ja, wenn so viel auf uns zukommt, da ist es bestimmt noch nicht an der Zeit, das Haus zu bauen. Das ist genauso wie wenn Kinder Gottes alle persönlichen Dinge vor dem Werk vorziehen, ihre ganz persönlichen Dinge immer erledigen, aber keine Zeit und kein Interesse haben für das Werk Gottes und für das Haus Gottes, anstatt für das Werk Gottes da zu sein. Da heißt es dann, oh, Entschuldigung, ich kann heute gar nicht in den Gottesdienst kommen. Ja, warum denn nicht? Ja, weil ich heute am Sonntag mein Bad fließen muss. Oder ich habe gesehen, ich muss mein Wohnzimmer heute rausstreichen. Oder, oh, mein Wohnmobil. Ich will ja nächste Woche in Urlaub fahren. Also ich kann heute nicht in den Gottesdienst kommen. Das geht beim besten Willen nicht. Das sind nur ein paar Gründe von vielen. Andere sagen, oh, die Sonne scheint. Ich möchte heute zum Baden. Ich muss mir einmal erholen. Warum immer Gottesdienst? Was gibt es alles für scheinbare Hinderungsgründe, um nicht in die Gemeinde zu kommen? Und ich kann erst dann in die Gemeinde kommen, sagen vielen, wenn ich mal meine eigenen Sachen erledigt habe. Doch weißt du, die Leute, die so denken, die dann in die Gemeinde kommen wollen, wenn sie mal ihre eigenen Angelegenheiten erledigt haben, die werden irgendwann alt und grau. Und dann kann Gott mit ihnen auch nicht mehr viel anfangen. Ein anderer sagt, ich kann nur in die Gemeinde kommen, wenn ich entsprechend fit und erholt bin. Ja, wirklich? Denkt dir Gott, dass Gott einen Wert drauf legt, ob du gerade fit oder erholt bist? Ist es nicht er, der Gott, der immer wieder neue Kraft geben kann? Der dir auch im Gottesdienst wieder Kraft geben kann? Denken wir nicht, dass Gott auf solches Denken und Verhalten einen Segen legt? Bestimmt nicht. Wobei natürlich Gemeinde viel, viel mehr ist als nur Gottesdienst besuchen oder Bibelstunden besuchen. Das ist ein Minimum, was ein Christ tun sollte. Das ist Minimum. Aber Gemeinde ist ja viel, viel mehr. Nun, wie war das bei den Kindern Israel? Lag auf ihrem Verhalten ein Segen? Wir lesen hier in Haggai Kapitel 1, Vers 6 und 7. Ihr säet viel und ihr bringet wenig ein, ihr esset und werdet doch nicht satt, ihr trinket und habt doch nicht genug, ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Ja, es wird überall rausrieseln. So spricht der Herr der Heerscharen, achtet genau auf eure Wege. Die jüdischen Menschen, die hatten viel gearbeitet, sie hatten sich abgemüht, sie hatten sich abgestrampelt. Aber es ist wenig übrig geblieben. Sie hatten wenig eingebracht. Und wisst ihr, sie waren immer nur am Rödeln. Sie waren immer nur am Rödeln. Sie waren immer nur am Rödeln. Das Rad hat sich immer gedreht. Und sie kamen nicht mehr davon heraus, weil kein Segen darauf lag. An was lag es? An ihrem Verhalten zu Gott, an ihren Prioritäten. Und es lag daran, weil sein Haus noch im Schutt lag. In Vers 9 und oder 9 bis 11 lesen wir, ihr erwartet viel. Ja, ihr erwartet viel von Gott vielleicht, aber es war wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Gott hat es getan, nicht der Teufel, Gott hat es so gemacht. Warum das? So spricht der Herr der Heerscharen, um meines Hauses willen, das Wüste liegt, während jeder von euch seinem Hause zuläuft. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde ihren Ertrag. Vers 11, und ich habe die Dürre gerufen ins Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Liebe Freunde und Geschwister, an diesen Dingen, da sehen wir ganz, ganz deutlich, was geschieht, wenn der Herr grundlegend seinen Segen zurückzieht. Wenn er seinen Segen nicht schenkt, auch für andere Länder und Völker, dann kommt nichts hervor. Natürlich müssen wir es immer vor Augen haben, dass Israel nach wie vor zu dieser Zeit im Bund des Gesetzes stand. Israel war einen Bund mit Gott eingegangen und es hatte auch Verpflichtungen Gott gegenüber. Und wenn sie Gott nicht gehorchten, dann holte sie eben der Fluch ein. Vielleicht hatten sie an dieser Stelle noch keinen Fluch geerntet, aber wir sehen, dass sie auch nicht gesegnet waren. Es lag kein Segen auf ihrem Tun. Wir dagegen in der Gemeinde, wir sind unter dem Bund der Gnade. Doch auch unser Anliegen müsste es schon sein, auch Gott gefallen zu wollen. Und ich denke, viele von uns wollen auch Gott gefallen. Es ist auch eine Freude. Und eben auch uns für ihn und seine Sache zur Verfügung stellen. Und wenn wir auch persönlich oft viel zu tun haben, aber das zu sagen, das Herrn Werk, es muss parallel laufen mit meinen Aufgaben, die ich habe. Und mit meinen Arbeiten. Ich kann nicht sagen, zuerst meine Sachen und irgendwann mal Gott, wenn ich vielleicht in Rente bin. Oh, das ist viel zu spät. Es muss alles miteinander hochgezogen werden, parallel. Doch vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, wo ihr euch viel um eure eigenen Dinge gekümmert habt. Und wo ihr euch dann letztendlich selber auch immer wieder nur im Kreis gedreht habt und euch gefragt habt, was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Wie gut ist es, wenn wir von Gottes Geist und von seinem Wort auch immer wieder überführt werden? Wie gut ist es, dass Gott damals seinem Volk Propheten gab, die im Namen des Herrn und durch seinen Geist gesprochen haben? Ich möchte noch ganz kurz zu einem dritten und letzten Punkt kommen. Das erste war ein Rückblick, das zweite die Botschaft Gottes durch die Propheten. Und das dritte jetzt ein neuer Start durch Überführung und Ermutigung. Frage: Was taten die Führer des Volkes? Das war damals Zerubabel und Jeschua mitsamt dem Volk. Was taten sie, als die Propheten sprachen? Sagten sie zu Haggai und Zacharia, ja, ihr könnt uns vieles erzählen, aber interessiert uns nicht, wir bleiben jetzt in unseren Häusern. Nein, sie lehnten die Propheten nicht ab, sondern sie hörten auf die Propheten, auch hier auf den Propheten Haggai, und sie nahmen sich diese Botschaft zu Herzen. Vers 12. Da horchten Zerubabel, der Sohn Sealtiels, und Joshua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und alles übrige Volk auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes. Und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Es ist so wunderbar zu lesen hier, dass sie, diese Leute, auf die Stimme des Herrn horchten. Sie machten die Ohren auf, ihre Herzen waren offen. Und sie wollten hören, was hat der Herr jetzt uns zu sagen? Ja, sie haben Gottes Stimme nicht abgewiesen. Sie waren offen für das Reden Gottes. Und sie haben darauf gehört. Einerseits hatten sie erkannt, der Haggai und der Zacharia, das sind keine Irrlehrer, das sind keine falschen Propheten, das sind echte Leute, die der Herr gesandt hat und durch die der Herr zu uns redet. Und wisst ihr, was das andere war? Sie hatten auch die nötige Furcht vor Gott. Das ist die andere Seite. Und wisst ihr, es wird immer so bleiben. Wer vor Gott die nötige Ehrfurcht, möchte ich mal sagen, die nötige Ehrfurcht hat, der wird sich schwer davor hüten, nicht auf ihn hören zu wollen. Hast du die nötige Ehrfurcht? Haben wir die nötige Ehrfurcht, um wirklich zu hören, zu horchen, was uns Gott zu sagen hat? Wer die nötige Ehrfurcht vor Gott hat, der wird sich hüten, die Ermahnungen oder auch die Anweisungen Gottes, die er gibt, einfach in den Wind zu blasen. Hoffentlich hüten wir uns alle davor. Denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sprüche 1, Vers 7. Wir brauchen eine gesunde Gottesfurcht. Haggai hatte die Missstände aufgezeigt. Doch nun hatte er auch Ermutigung weitergegeben. Und wisst ihr, das ist schon ein ganzes Stück weit Seelsorge, was die Propheten hier gemacht haben. Wenn Dinge im Argen liegen, dann müssen sie aufgezeigt werden. Wilfried hat es gesagt, das ist oft gar nicht so einfach. Mir geht es manchmal auch so, wenn man Missstände sieht und die zu sagen, wie sage ich das jetzt, dass der nicht beleidigt ist und dass er sieht, ich meine es in Liebe. Ja, man kann schnell Geschwister verprellen. Und wir sind heute alle so verletzliche Leute. Haggai hat die Missstände aufgezeigt. Aber nachher hat er auch die Leute ermutigt. Und hier in Vers 13 heißt es, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrage des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Oh, was für eine Botschaft. Liebe Freunde und Geschwister, benötigen wir nicht auch manchmal diese Erkenntnis und diese Gewissheit? Ich bin mit euch, spricht der Herr. Brauchen wir das nicht alle? Diesen Zuspruch, diese Bestätigung auch von Gott, hey, ich bin mit dir. Ja, und wenn ich weiß, dass der Herr mit mir ist, ja, dass er mir beisteht, was kann mich, was kann dich da noch aufhalten, ihm zu dienen, für ihn in die Bresche zu springen, mit ihm vorwärts zu gehen? Das ist wunderbar. Das hat aber mit diesem engen Vertrauen zu tun. Fragen dich, auch fragen mich, was hält uns auf, den Missionsauftrag des Herrn zu erfüllen? Was hält uns auf, ihm von ganzem Herzen zu dienen, auch in der Gemeinde oder mit dem, was uns aufzeigt? Was hält uns davor auf? Im Missionsbefehl zum Beispiel sagt der Herr Jesus, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ja, wir überdrehen diese Stelle manchmal oder ziehen sie einfach heraus und lassen den Missionsbefehl irgendwo stehen und sagen, ja, der Herr ist immer mit uns, er ist immer da. Ja, das stimmt in gewisser Weise schon, stimmt. Auf der anderen Seite möchte sich der Herr Jesus uns auch wie ein Freund zur Seite stellen. Aber wann wird er das tun? Johannes 14 sagt, wenn wir das tun, was er uns anweist, wenn wir seine Gebote befolgen, dann können wir sicher sein, er ist wie ein Freund da. Wir können uns fest auf ihn verlassen. Und wir brauchen auch diese Gewissheit. Auch der Apostel Paulus. Was hat der Apostel Paulus nicht alles mitgemacht? Verfolgungen, Drängnisse, Ängste, Schläge. Er ist sogar gesteinigt worden. Aber er konnte bestätigen in Römer 8, Vers 31. Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein, wenn die äußeren Umstände auch noch so schlimm aussehen? Sei dir gewiss, Gott ist mit dir und Gott ist treu. Doch wie gesagt, bitte nicht missverstehen, das heißt nicht, wenn Gott für uns ist, so wird es uns immer nur gut gehen, wird uns nie nichts passieren. Das ist eine ganz, ganz falsche Haltung. Doch grundlegend hat Gott alles in seiner Hand und er stellt sich ganz, ganz treu zu dir und zu mir. Da kannst du dich fest drauf verlassen. Und prinzipiell ist er immer für seine Kinder. Er wird seine Kinder immer lieben, egal was geschieht. Gott ist immer für uns. Natürlich wird er sich nie zu deiner und meiner Sünde stellen, das ist was anderes. Aber grundlegend ist er für seine Kinder immer da. Und das ist eine wunderbare Sache. Halte daran fest. Natürlich möchte Gott, dass wir nicht in Sünden leben, sondern dass wir gewillt sind, der Heiligung zu leben, dass wir gewillt sind, das zu tun, was er uns zeigt. Und dann ist auch bei uns eine gewisse Freude da und auch vielmehr diese Gewissheit, dass Gott am Wirken ist. In den Versen 14 bis 15 lesen wir davon, welche Auswirkungen jetzt das Wort des Herrn durch seine Propheten hatte. Vers 14. Da heißt es, und der Herr erweckte den Geist Serubabels, also der Führer des Volkes, des Sohnes Sealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und auch den Geist des ganzen übrigen Volkes. Gott hat das ganze Volk jetzt erweckt. Und was hatten sie getan? Dass sie kamen und ihre Arbeit im Hause des Herrn der Heerscharen, ihres Gottes, in Angriff nahmen. Oh, das war eine direkte Erweckung. Am 24. Tage des 6. Monats im 2. Jahre des Königs Darius. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte zur Landung ansetzen. Heute sind wir etwas später geworden. Aber ich denke, es ist eine wichtige Botschaft für uns. Wir hatten uns drei Punkte angesehen. Erstens ein Rückblick, zweitens die Botschaft Gottes durch die Propheten, drittens ein neuer Start durch Überführung und Ermutigung, wie unser heutiges Thema der Predigt geheißen hat. Und ich möchte euch heute dazu ermutigen, lasst die Hände nicht sinken im Werk des Herrn. Lasst dich von nichts und niemand davon abbringen. Und wenn auch alles scheinbar gegen dich und deine Arbeit steht. Da, wo man sich auf ihn hin ausrichtet, ein Leben in Heiligung führt und sein Wort befolgen möchte und sich für sein Werk einsetzt, wo man sich auch für den Bau seiner Gemeinde einsetzt und bemüht, auch wenn es viele Niederlagen geben kann, wo man sich für Mission und Evangelisation verwendet. Liebe Geschwister, da dürfen wir diesen Zuspruch von Haggai mitnehmen. Und wenn du dir sonst nichts heute von der Predigt behalten kannst, dann nimm das mit. Nimm es mit in die kommende Woche, in die kommende Zeit, wo der Herr sagt, ich bin mit euch, spricht der Herr. Darum lass dich nicht entmutigen. Bleibe dran. Wenn du irgendwo nachlässig geworden bist, mach einen Neustart. Und sei darum bemüht, dass Gottes heiliger Tempel aufgerichtet wird. Amen. Beten wir noch. Allmächtiger Gott und Vater, wir möchten uns vor dir beugen. Und wir danken dir, Herr, für das Buch Esra, welches uns solch einen wunderbaren Aufschub auch hier in dem Kapitel 5 zeigt, wo es wieder vorangeht mit deiner Sache. Ja, das wünschen wir uns für unsere Gemeinden, hier in München West, aber auch in München Nordwest. Wir möchten dir danken, Herr, für alle Gemeinden, die du auch in dieser Stadt installiert hast, wo es vielleicht auch Resignation gegeben hat. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du mächtiglich wirkst, dass du Auferbauung schenkst, dass du neue Erweckung schenkst, dass wir das alle erleben dürfen, dass du, Herr, uns mit deinem Geist erfüllst, ja, uns erwächst durch dich selbst und dass wir freudige und mutige Leute sein können und froh an dein Werk gehen können, da, wo du uns hingestellt hast, aber auch jeder, da, wo er im Alltag sich befindet, möchten dich bitten, Herr, dass du reichlich segnest, Gnade schenkst, Hingabe und Ausrichtung zu dir. Und dass wir tatsächlich auch bereit sind, vor die Tore Jerusalems hinauszutreten und die Schmach zu tragen, wenn es so sein soll. Wir möchten dir dafür danken, dass du uns dafür zurüsten möchtest und uns segnen möchtest, auch für die kommende Zeit, im Namen Jesu. Amen.